Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen im neuen Kino- und Filmjahr. Das beginnt aufgrund von Omikron etwas holprig. Aber es gibt interessante neue Filme, auf die wir hier schauen wollen. Unter anderem ein Film mit Nicolas Cage. Und wir würdigen zwei Hollywood-Legenden, die in der vergangenen Woche gestorben sind. Peter Bogdanovich und Sidney Poitier.
It's been said that Sidney Poitier does not make movies. He makes milestones. Milestones of artistic excellence. Milestones of America's progress.
Sidney Poitier macht nicht nur Filme, er schaffe Meilensteine künstlerischer Extraklasse und amerikanischen Fortschritts. Das sagte 2009 der damalige US-Präsident Barack Obama, als er dem Schauspieler und Regisseur die Presidential Medal of Freedom verlieh, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Was Sidney Poitier und Peter Bogdanovich ausmachte, dazu mehr in dieser Sendung. Die Film- und Kinowirtschaft geht nun ins mittlerweile dritte Pandemiejahr und immer noch sind die Folgen für die Zukunft der Branche unabsehbar. Aber Hollywood hat trotzdem große Pläne für 2022. Nach den vielen Filmverschiebungen im letzten Jahr soll dieses Jahr nun eine große Reihe Blockbuster ins Kino kommen. Und auch in Deutschland ist Bewegung. Studio Babelsberg, das älteste Filmstudio Deutschlands, ist jetzt in US-amerikanischem Besitz. Christian Bernd über die Filmwelt am Beginn des neuen Jahres 2022.
This can't be real. 1899 heißt die Serie, die Netflix gerade in Babelsberg gedreht hat. Das international hochfrequentierte Studio Babelsberg ist bestens ausgelastet. Trotzdem wurde es jetzt an einen US-Investor verkauft. Das geschah, so erklärte der Vorstand der Babelsberg AG Christoph Fisser, nicht aus finanzieller Not, sondern weil man expandieren will.
Die Filmbranche insgesamt ist in einer gigantischen Umwälzung. In einer Umwälzung, die es davor noch nie gegeben hat. Man sieht jetzt, dass Disney Fox kauft. Man sieht wirklich den Kampf der Giganten. Und wir können da nicht außen vor bleiben. Also wenn wir weiter mitspielen wollen in diesem Konzert, dann waren wir gezwungen, uns einen Partner zu suchen.
Babelsberg soll trotz des Verkaufs seine Eigenständigkeit bewahren. Ob das gelingt oder der neue Mehrheitseigner nicht doch irgendwann Europas größtes Filmstudio und seine wertvollen Einzelteile zerlegt und weiterverkauft, wird man sehen.
Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat.
Peter Parker wurde öffentlich als Spider-Man geoutet. Wie das sein Leben erheblich komplizierter macht, kann man bildgewaltig im Kino erleben. Trotz andauernder Pandemie hat Sony den neuen Spider-Man-Film im Dezember herausgebracht. Mit sensationellem Erfolg.
Spider-Man No Way Home, der hat ja wirklich Rekordeinnahmen verbuchen können. Gerade etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Das ist sogar ohne Pandemie ein richtig gutes Ergebnis weltweit.
Das ist, meint die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, umso erstaunlicher, da in den USA die Corona-Lage immer noch angespannt ist. Blockbuster wie Morbius oder John Wick wurden bereits wieder verschoben.
Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt Hollywood wieder anfängt, Filme zu verschieben. Insofern hat mich das durchaus überrascht, dieser Zug, und ist für mich auch ein Signal, dass man hier doch wieder sehr vorsichtig geworden ist.
Filmfestivals werden wieder abgesagt oder wie Sundance rein digital veranstaltet. Hollywood hofft auf das Frühjahr.
Was zum Teufel bist du denn?
Ich bin Vergeltung.
Sehr düster wirken die ersten Bilder aus The Batman. Der Superheldenfilm soll ab März zum Zugpferd für die neue Kinosaison werden.
Hollywood setzt nach wie vor eben auf diese großen Blockbuster, vor allem eben auf Superheldenfilme à la Marvel und DC und so weiter und so fort. Man traut dem Publikum halt eben vor allem Filme zu, deren Inhalt so ein bisschen absehbar ist, sag ich mal. Auf dieses Pferd setzt Hollywood nach wie vor.
Im September soll Mission Impossible 7 ins Kino kommen und für Juni ist der mittlerweile sechste Teil der Jurassic Park-Reihe geplant. Dass einige Blockbuster wie John Wick ins nächste Jahr verschoben werden, hängt aber nicht nur mit der unsicheren Pandemielage zusammen, sondern auch damit, dass sich die Kinofilme im Sommer ballen werden. Denn viele Großproduktionen wurden vom letzten auf dieses Jahr verschoben, mit der Folge, dass es bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wohl weniger Filme fürs breite Publikum und mehr Arthouse-Kino geben wird als üblich.
Ich finde, gerade so in der letzten Hälfte oder im letzten Viertel, sagen wir mal, von 2021, sind noch mal ein paar interessante Filme dazugekommen. Licorice Pizza zum Beispiel fand ich jetzt ist ein spannender Kandidat. Power of the Dog, über den wird unglaublich viel gesprochen.
Jane Campion gehört mit ihrem Spätwestern The Power of the Dog zu den erfolgreichen Regisseurinnen des Jahres 2021. Erstmals gingen im gleichen Jahr die Hauptpreise in Cannes und Venedig an Frauen und zum zweiten Mal gewann eine Regisseurin den Oscar. Trotzdem ist der Anteil von Regisseurinnen an den amerikanischen Top 100 Filmen letztes Jahr von 16% auf 12% gesunken. Katharina Wilhelm sieht die weiblichen Filmschaffenden jedoch nicht als Verliererinnen der Pandemie.
Vor 3-4 Jahren lag diese Zahl bei nur etwa 4%. Und Hollywood ist schon sehr viel bewusster geworden, was das Thema Frauen und Diversität angeht. Aber die Mühlen malen sehr, sehr langsam, weil eben Filmprojekte naturgemäß relativ lange dauern, sehen wir, glaube ich, erst in ein paar Jahren wirklich diese Früchte dieser Bemühungen. Für die Frauen, aber eben auch insgesamt, für People of Color, LGBTQ. Ich glaube, insgesamt versucht Hollywood da wirklich den richtigen Weg zu gehen.
Was man von den Golden Globes bislang nicht sagen konnte. Die seit 1944 verliehenen wichtigen Film- und Fernsehpreise waren letztes Jahr wegen Bestechungsvorwürfen gegen Jurymitglieder und fehlender Diversität in die Kritik geraten. Unter knapp 90 Jurorinnen und Juroren befand sich kein einziges schwarzes Mitglied. Man hat zwar Reformen eingeleitet, aber NBC hat die Fernsehübertragung morgen abgesagt und die Stars boykottieren die diesjährige Verleihung weitgehend. Es rumort in Hollywood.
Also kein Glamour am morgigen Sonntag in Beverly Hills. Die Golden Globes, die Preise der Auslandspresse in Hollywood finden ohne Fernsehübertragung statt, ohne Publikum und ohne roten Teppich. Christian Berndt war das. Auch wenn der Ruf der Golden Globes mächtig gelitten hat, wenn morgen die Hollywood Foreign Press Association wieder die Golden Globes vergibt, dann gehen die Preise nicht nur an Kinofilme, sondern zu gleichen Teilen auch an Fernsehserien. Schon seit Jahren gucken deutsche Filmschaffende sehnsüchtig auf die großen US-amerikanischen Serienerfolge und diskutieren, wie Deutschland selber international mitmischen kann. Ein Buch füttert die Diskussion nun mit einer differenzierten Betrachtung und mit konkreten Vorschlägen an. Der German Room heißt es. Geschrieben haben es Katrin Merkel und Timo Gößler. Katrin Merkel ist Development Producer im Serienbereich. Beide sind DozentInnen für Seriendramaturgie und serielles Erzählen. Timo Gößler an der Filmuniversität Babelsberg. Guten Tag, Frau Merkel und Herr Gößler.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, der Untertitel Ihres Buches heißt Der US-Writers Room in der deutschen Serienentwicklung. Wie zentral ist denn dieser sogenannte Writers Room, wenn man die Serienproduktion in den USA verstehen will?
Also das Modell des Writers Rooms ist vor allem für die US-amerikanische Serie ungeheuer zentral. Nahezu alle Serien werden exakt in diesem Arbeitsmodell entwickelt, das sich über die Jahrzehnte herausgebildet hat. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Grund für die große Qualität, die wir bei so vielen US-amerikanischen Serien sehen und die uns so begeistert. Und seit einigen Jahren wird dieses Modell auch in Deutschland angewandt, beziehungsweise man versucht es anzuwenden. Es gibt viele Gründe, warum das nicht so ganz einfach übertragbar ist in unseren Markt. Aber man hat mittlerweile verstanden, dass dieses Modell offenbar möglich macht, sensationelle Serien herzustellen. Und dementsprechend ist die gesamte deutsche Branche natürlich sehr darauf bedacht, mit ähnlicher Methodik zu entwickeln, um zu ähnlich großartigen Ergebnissen zu kommen.
Dieser Begriff des Writers Rooms, der kursiert ja inzwischen auch seit vielen Jahren und in Deutschland hat man da ein bisschen schwammige Vorstellungen davon, was das umfasst. Das ist so ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und irgendwie kreativ denken. Frau Merkel, können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Wie umfassend ist denn die Idee des Writers Rooms und wie funktioniert er eigentlich?
Es ist wirklich ein Arbeitssystem, was sehr hierarchisch ist, was extrem durchökonomisiert ist und aber auch dramaturgisch in der Arbeitsweise und im Ablauf in der Organisation sehr klaren Regeln folgt. Und da sind wir eigentlich schon beim Hauptunterschied zum Arbeiten bei uns in Deutschland, was üblich ist, was sehr individualisiert ist. Also jede Serienentwicklung in Deutschland folgt so ihren eigenen Gesetzen. Und das ist schon einer der zentralen Unterschiede in der Arbeitsweise in Deutschland und den USA.
Herr Gößler, Sie leiten es auch her aus einem anderen Verständnis von Kreativität in Deutschland. Woher kommt der? Was ist diese Idee, dass in Deutschland mehr von einer Idee des kreativen Genies ausgegangen wird?
Na, im Grunde genommen ist es so, dass wir in Deutschland Autorinnenschaft letztlich über ein Werk definieren. Also der Werkgedanke ist unglaublich präsent in unserer kulturellen DNA. Und das hat letzten Endes die Ursache in diese Unterscheidung zwischen ernsthafter, relevanter Kunst auf der einen Seite und eben nicht relevanter Unterhaltung auf der anderen Seite. Was eben mit diesem Geniebegriff, den ja schon seit Jahrhunderten unser ganzes kreatives Schaffen prägt, zusammenhängt. Und das ist tatsächlich in diesem Modell fatal, weil dies bedeutet, dass wir ja quasi geniegleich etwas schaffen müssen, das irgendwie nicht planbar aus uns herauskommen sollte. Wir darauf warten müssen, dass die Muse uns küsst und verstehen tatsächlich das Serienschreiben, das Serienentwickeln weit weniger handwerklich, als das die US-amerikanischen KollegInnen tun. Man kann da natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber generell hat das US-amerikanische Serienerzählen eben ganz viel mit dem berühmt-berüchtigten Storytelling zu tun, also mit dem Element von, ich kommuniziere Inhalte über eine narrative Struktur, ich denke das Publikum immer mit und ich arbeite hier eben in allererster Linie handwerklich, um das zu erreichen. In Deutschland steht in gewisser Weise das Werk für sich alleine und das Publikum ist dann eher so, was man dann irgendwie an zweiter, dritter, vierter Stelle vielleicht dann mal genauer betrachtet. Und das macht eine Arbeitsweise vor allem in einer hierarchischen Teamstruktur ungeheuer schwierig.
Ja, und da ist unsere nicht nur erzählerische Kultur ganz anders, sondern auch unser Kulturbetrieb. Also unser Fernsehen ist erwachsen aus einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit einem Bildungsauftrag. Und dieser Bildungsauftrag und diese Unabhängigkeit der künstlerischen Äußerung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Und deswegen ist dieser kreative Prozess der Stoffentwicklung in unserem Verständnis viel eher ein nicht planbarer Prozess. Ganz anders ist es zum Beispiel in der Produktion, an einem Drehort. Da ist jeder Tag genau gescheduled, da weiß jeder zu jeder Sekunde, was wann passiert, in welcher Reihenfolge wer was zu sagen hat. Und so kann man sich dieses System Writers Room vorstellen, genau diese Übertragung auf den Prozess der Stoffentwicklung, dass es eine ganz klare Timeline gibt. In dieser Woche machen wir dies, in jeder Woche das. Eine Arbeitsweise, die im Übrigen in Deutschland in einem Bereich schon seit Jahrzehnten stattfindet. Und das ist der Daily Soap Bereich, der seit den 90ern, seit den ersten Daily Soaps in Deutschland genau in dieser Weise, die dem Writers Room Modell entlehnt ist, arbeitet.
Aber eben nicht in den großen, horizontal erzählten Serien, das ist noch nicht verbreitet. Sie haben so ein schönes kleines Beispiel, um die Unterschiede der dramaturgischen Entwicklung auch aufzuzeigen. Sie schreiben im Buch, dass ein deutscher Autor in den USA eine Idee pitcht und nun der Meinung ist, wow, er hat jetzt hier eine ganze Folge geschrieben und dann sagt eben der Showrunner, ja schön, 5 Minuten. Wenn wir über Stoffentwicklung reden, wie anders funktioniert denn da die Entwicklung einer einzelnen Episode oder einer Serie?
Also zunächst mal ist es so, dass sehr viel Zeit und auch Geld in die sogenannte Vision investiert wird in den USA. Vision klingt im Deutschen immer so nach was Schwammigem, Ungenauem, aber damit ist eigentlich genau das Gegenteil gemeint. Es ist eine ganz klare, eindeutige Vorstellung dieser Serie. Zum Beispiel wird da auch nicht immer, aber sehr häufig Geld dafür in die Hand genommen, um einen Piloten zu entwickeln, um ein Pilotdrehbuch zu haben, auf dessen Grundlage man dann irgendwie eindeutig sehen kann, ah, so ist die Tonalität, so ist die Stilistik, so ist die Erzählweise. Und wenn diese Vision steht, erst dann beginnt letzten Endes die Arbeit in einem Writers Room, die sich dann im Grunde genommen immer von außen nach innen an diese Serie annähert. Also sehr konkret, mit sehr vielen konkreten Beispielen und immer Step by Step. Wir in Deutschland haben so eine Tradition des großen Bogens. Bevor ich das auch irgendjemand anderem vorstelle und pitche, muss ich eigentlich das große Ganze wissen. Das kann ich aber natürlich überhaupt nicht am Anfang und also behelfe ich mir da dann mit so einer Versprechungsprosa und den Fall, den Sie jetzt gerade berichtet haben, da war es dann halt eben auch so, dass man da das Gefühl hatte, ach wunderbar, das ist die Folge. Und der US-Showrunner sagte, ja, super Idee für irgendwie 5, 6, 7, 8 Minuten, aber halt nicht mehr, aber ist doch prima, jetzt hast du einen ersten Schritt. Und damit dann irgendwie als deutscher Autor fertig zu werden, zu sagen, hey, ich habe jetzt nur 5, 6 Minuten, statt zu denken, super, ich habe 5 Minuten, die der Showrunner für gut hält, für richtig hält und von diesen 5 Minuten, da gehe ich jetzt weiter und mache den nächsten Schritt. Also nicht sozusagen immer das große Ganze, den großen Bogen, sondern wirklich Story-Step by Story-Step sich quasi wie so eine Mosaik dem Gesamtbild langsam anzunähern. Und das ganz Entscheidende in dieser Arbeitsweise ist auch, wenn wir uns für einen Schritt entschieden haben, dann gilt der. Und von diesem Schritt können wir dann weitergehen. Das ist doch eine sehr, sehr andere Art des Geschichtenentwickelns, als wir das in Deutschland gewohnt sind, wo wir immer so das große Ganze, auch das Thema in den Fokus stellen und uns da sehr, sehr schnell verfranzen.
Und ein großer Unterschied ist auch, dass auch hier unsere Tradition eben eher vom filmischen Erzählen kommt und ich das auch immer wieder erlebe, dass Autoren und Autorinnen das wirklich als Korsett empfinden, sich auf den Plotting-Prozess erstmal zu konzentrieren und da auch bestimmten Regeln zu folgen. Also überhaupt Regeln beim Erzählen werden in Deutschland viel mehr als Einschränkung empfunden. Und das ist einfach eine sehr andere Haltung als dieses amerikanische, okay, hier ist die Aufgabe, hier ist unsere Arbeitsweise, let's do it.
Nun werden ja auch hierzulande die Streaming-Dienste immer bedeutender und es gibt ja irgendwie schon grundsätzlich so den Willen, das System so ein bisschen zu reformieren, mehr oder weniger. Sie stellen im Buch die Frage, was wir denn in Deutschland vom amerikanischen Writers Room übernehmen können und geben auch einen Exkurs nach Dänemark, was ich interessant finde, wo man ja schon vor vielen Jahren die Strukturen aufgebrochen und umgesteuert hat und siehe da, es kamen dann Erfolge wie Borgen heraus. Aber auf Deutschland bezogen, wie kann denn ein erfolgreicher, wie Sie es nennen, German Writers Room aussehen?
Man muss sich da die Systemfrage wirklich sehr am Anfang stellen, weil ja dieses Writers Room System bekanntlich unter der Leitung einer Showrunner-Persönlichkeit stattfindet. Und das ist wirklich eine Systemfrage, weil unser System im Redakteursfernsehen besteht. Das heißt, die kreative und inhaltliche Leitung liegt bei den auftraggebenden Sendern. Und diese Arbeitsweise, diese Leitung in die Hände von Kreativen, die Kreative und Produzenten gleichermaßen sind zu geben, das ist natürlich ein Riesenschritt, wo man sich entscheiden muss. Einige Versuche finden jetzt statt, immer mehr. Es kann aber natürlich auch nur funktionieren, wenn es diese Showrunner-Persönlichkeiten gibt, die über die entsprechende Qualifikation verfügen. Also es reicht ja nicht, die kreative Vision zu haben und ein toller Autor oder Autorin zu sein, sondern es muss ja auch dieses produzentische Denken und die Verantwortung auch übernommen werden, weswegen dieses dänische System, was Sie angesprochen haben, ein Ansatz sein kann. Wobei man aber berücksichtigen muss, dass in Dänemark die Situation insofern anders ist, als dort das dänische Fernsehen selber produziert, was bei uns in Deutschland ja nicht mehr stattfindet. Also wir haben die Produktion ausgelagert an Produzenten. Und da müssen sich die Verantwortlichen, die so ein Format in dieser Arbeitsweise beauftragen, eben drüber auseinandersetzen, sich Gedanken machen, wem wollen wir diese Verantwortung übergeben? Wollen wir diese kreative und ökonomische Effizienz, die das Modell Writers Room bereithält, wie können wir das übertragen? Weil da müssen bestehende Systeme verändert werden.
Und auch natürlich bestehende Selbstbilder, die auch die Branche hat in den verschiedenen Gewerken. Katrin hat gerade angesprochen, ne, alle sind plötzlich Showrunner, also niemand benutzt mehr den Begriff Headwriter oder so. Und wenn man dann zum Beispiel einfach nur die Frage stellt, ja, kannst du denn eine Kalkulation lesen, ein Budget lesen? Hast du da Einfluss drauf? Was ist, wenn du irgendwie 100.000 Euro einsparen musst? Und dann kommen vielleicht ein etwas ratloser Blick und dann wird sehr schnell klar, das Verständnis dessen, was Showrunning tatsächlich ist, ist noch gar nicht in voller Breite angekommen. Und das heißt auch, dass sich die Aufgabe, der Beruf des Autoren, der Autorin ein Stück weit verändert, zumindest dann, wenn sie zum Beispiel langfristig Showrunner werden möchte, was nebenbei gesagt auch ein Beruf ist, der am Ende einer sehr langen Karriere steht in den USA. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland, und da habe ich große Hoffnung, weil ich ja durch die Universitätsarbeit auch den Nachwuchs sehe, in den nachwachsenden Generationen gibt es da ein großes Bewusstsein für, sodass da auch Menschen Menschen, die zum Beispiel Drehbuch studieren, sagen, ich möchte wissen, wie Producing funktioniert. Ich möchte wissen, was ProduzentInnen eigentlich machen, weil ich langfristig zwar weiterhin als Autor arbeiten möchte, aber vielleicht dann irgendwann auch Showrunner, Showrunnerin sein möchte. Und diese strikte Gewerketrennung, die muss sich auch ein Stück weit auflösen, um dann eben mit diesen neuen Herausforderungen umgehen zu können, die da auf uns zukommen. Und das ist dann auch das, wenn man sich die Beispiele anguckt, wo sowas wie ein German Showrunning tatsächlich funktioniert hat und mal ein bisschen nachfragt, dann sind zwei Sachen sehr auffällig. Das eine ist, dass das mitunter Menschen sind, die aus der Daily Soap kommen, die da ihre Erfahrungen gemacht haben und dementsprechend auch ein Writer's Room anders aufsetzen, weil sie da einfach mit dieser Handwerklichkeit und dem Modell ganz anders vertraut sind. Und das Zweite ist, dass die Menschen, die dann wirklich Showrunning gemacht haben, zumindest die, die diesen Begriff dann auch verdienen, mindestens eine Art von producerischer oder produzentischer Ausbildung noch zusätzlich gemacht haben oder eben in mehreren Etappen das gelernt haben, Erfahrungswerte gesammelt haben. Und das ist etwas, glaube ich, was dann auch tatsächlich passieren muss, wenn wir das als Branche auch wollen, wenn wir German Showrunning und German Rooms tatsächlich wollen.
Der German Room, der US Writers Room in der deutschen Serienentwicklung, so heißt das Buch von Timo Gößler und Katrin Merkel. Es ist in der Edition Master School Drehbuch erschienen. 296 Seiten kosten 23,99 Euro. Wir wollen jetzt zwei Filmschaffende würdigen, die Kinogeschichte geschrieben haben und die in der vergangenen Woche von uns gegangen sind. Am Donnerstag ist Peter Bogdanovich mit 82 Jahren in Los Angeles verstorben. Mit Francis Ford Coppola, Arthur Penn und Robert Altman gehörte Bogdanovich zu den Wegbereitern des New Hollywood Kinos. Und auch der gestern verstorbene Sidney Poitier war ein Wegbereiter. 1964 war er der erste Schwarze, der einen Oscar erhielt. 1967 war er dann der erste Schwarze, der eine weiße Frau küsste. In einem Interview erzählte er einmal, dass er und seine Eltern in armen Verhältnissen auf den Bahamas gelebt hätten, ohne Strom, ohne große schulische Ausbildung. Aber die Eltern haben ihm immer Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben.
I knew we had no money. Still, I was taught that I was someone. We had no electricity and no running water. Still, I was taught that I was someone. You see, I had very little education. A year and a half, in fact, was all the schooling I was exposed to. Still, I knew that I was someone.
Soweit Sidney Poitier vor einigen Jahren in einem Interview mit Oprah Winfrey. Im Studio ist Anke Lewicke, um beide Verstorbene zu würdigen. Anke, beginnen wir mit Sidney Poitier. Das Selbstbewusstsein, das seine Eltern ihm beigebracht haben. Inwiefern zeichnet es auch die Filmfiguren von Sidney Poitier aus?
Naja, als einziger schwarzer Arzt in einem Krankenhaus verlässt er in Joseph Mankiewicz' Film Der Hass ist blind aus dem Jahr 1950 das Behandlungszimmer, weil er den Rassismus, der ihm entgegenströmt, dem will er sich nicht länger aussetzen. Und solche Momente findet man eigentlich immer wieder in seiner Karriere, wo, also erst beobachtet er immer seine Gegenüber, schaut sich die ganzen rassistischen Äußerungen an, wie sie auf ihn herabschauen. Und indem er lange Zeit still hält, führt er die eigentlich auch immer vor, seine Weißen gegenüber. Aber dann wehrt er sich oder schlägt auch mal buchstäblich zurück, wie in dem Film in Der Hitze der Nacht aus dem Jahr 1967. Da spielt er einen Ermittler in Mississippi mit seinem weißen Kollegen, sucht er einen weißen Tatverdächtigen auf. Reicher Mann, der immer noch so ja, in der Südstaatenzeit lebt. Und statt die Fragen von ihm zu beantworten, gibt er ihm eine Ohrfeige. Und was macht eben Poitier? Er schlägt zurück. Also das war eine sehr symbolische Ohrfeige.
Und eine sehr legendäre Szene.
Ja, und was ich so gut und interessant finde, wenn er dann als Arzt weiter ermittelt oder also weiter praktiziert und eben als Kommissar weiter ermittelt, dann macht er das nicht, um den Weißen zu zeigen, er kann es genauso gut oder er kann es besser, sondern er macht es dann deshalb, weil er einfach auch an andere Werte und Ideen glaubt, also dass man als Arzt eben Menschenleben retten kann und dass es ihm als Kommissar oder Detective eben um eine moralische Wahrheit, um Gerechtigkeit auch geht. Und genau das sind diese Momente, die sein Selbstbewusstsein ausmachen. und warum er auch häufig so souverän und ruhig und selbstbestimmt auftritt.
2002 hat Sidney Poitier ja den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk erhalten und viele, viele afroamerikanische Schauspieler, Regisseure beziehen sich immer wieder auf ihn. In diesem Jahr gewann Denzel Washington als zweiter schwarzer Darsteller einen Oscar und bei seiner Rede hat er sich bei Poitier bedankt, in dessen Fußstapfen er treten wolle. Aber gleichzeitig hat sich Poitier in seiner Karriere auch immer wieder Vorwürfen ausgesetzt, seine Rollen seien nur Alibi-Funktionen in einem weißen System gewesen, so war häufig die Kritik. Wie ist er damit umgegangen?
Ja, das hat er schon sehr ernst genommen. Das hat er auch immer wieder aufgegriffen, gerade dann in den Filmen, die er als Regisseur selbst realisiert hat. Da sollte es dann nicht nur den einen Alibi-Schwarzen geben, die sollten wirklich mehr aus der afroamerikanischen Lebensrealität kommen. Aber du hast es ja gerade auch erwähnt, es waren 40 Jahre fast dazwischen, zwischen diesen beiden Oscars für einen schwarzen Darsteller. Und wenn man dann da nochmal zurückgeht, dann muss man einfach sagen, als eben Sidney Poitier anfing, da gab es für Schwarze keine ernstzunehmenden Rollen. Sie waren eigentlich nur so Funktionsträger, um vorgeführt zu werden. Und mit diesen Klischees hat er natürlich einfach immer gebrochen. Also seine Figuren sind immer wirklich mit Leben ausgestattet gewesen. Das hat sie ausgezeichnet. Und in fast all seinen Filmen geht es eben auch um rassistische Themen. Auch in dem Film Rate mal, wer zum Essen kommt, wo er dann das erste Mal eben eine weiße Frau küsst. Da ist er jenseits seiner Hautfarbe einfach der ideale Schwiegersohn, wird so auch von den liberalen Schwiegereltern angenommen, aber trotzdem werden in dem recht versöhnlerischen Film auf Fragen aufgeworfen, wie wird es denn Kinder einfach ergehen, wenn sie aus einer Mischehe kommen? Also das ist wirklich der Rassismus, ein Leitmotiv durch seine Filme und durch sein eindringliches Schauspiel, finde ich, wurde auch immer jenseits der Geschichte was erzählt. Das ragte immer ins Leben rein und die Lebenswirklichkeit ragten durch seine Figuren auch immer in seine Filme hinein.
Also festhalten kann man, dass Sidney Poitier nicht nur ein eindrücklicher Schauspieler war, sondern auch ein Brückenbauer zwischen Schwarz und Weiß. Und in gewisser Weise, wenn wir jetzt mal überleiten, war auch Peter Bogdanovich ein Brückenbauer. Und zwar zwischen, naja, kann man so sagen, vielleicht zwischen Kunst und Kommerz. Denn er hat mit großer Leidenschaft dafür gestritten, dass das Kino in all seinen Facetten eine Kunstform sei. Für ihn waren die großen Studioregisseure auch Autorenfilmer. Anke, inwieweit war denn Bogdanovich da auch so ein Sprachrohr für das New Hollywood-Kino?
Naja, die Regisseure des New Hollywood-Kinos haben sich ja vielfach an der Nouvelle Vague orientiert und die Nouvelle Vague hat ja wiederum die ganzen großen Regisseure des klassischen Hollywood-Kinos der 1930er, 40er Jahre gefeiert. Also sie haben eben Leute wie John Ford oder Fritz Lang oder Howard Hawks zu Autorenfilmer erklärt. Und genau dafür hat sich Peter Bogdanovich dann eben auch immer eingesetzt. Er hat gesagt, das sind nicht nur Handwerker gewesen und das ist nicht nur Unterhaltungsware gewesen, sondern das waren wirklich Regisseure mit einem eigenen Stil und das ist durchaus ein künstlerischer Stil gewesen. Das war sein Kampf als Filmkritiker, den er ausgefochten hat und er hat ja auch als Filmkritiker angefangen, dann hat er Reihen im MoMA kuratiert und dann, wie viele andere Regisseure, etwa Francis Ford Coppola oder Scorsese, hat er ja in der Roger Corman Factory angefangen. Da wurden originelle Fließband-Horrorfilme gedreht, also wie am Fließband, aber man konnte eben was lernen. Und da hat er seinen ersten Film gemacht, Bewegte Ziele. Und da ist es schon drin, die Verehrung für das klassische Hollywood-Kino. Da spielt Boris Karloff, der Frankendarsteller, mit. Er spielt einen Schauspieler, der weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Ein junger Drehbuchautor, vielleicht auch ein bisschen das alter Ego von Peter Bogdanovich, versucht ihn wieder zu motivieren. Gleichzeitig geht es aber auch um einen Amokläufer. Und dieser Handlungsstrang ist dann auch wiederum so typisch für das New Hollywood-Kino gewesen, weil es ja auch immer um US-amerikanische Zustandsbeschreibungen ging und eben um eine Gewaltbereitschaft, die sich eben seit den 60er Jahren in den USA ausgebreitet hat und die New Hollywood-Regisseure eben auch immer registriert und festgehalten haben.
Die Karriere von Peter Bogdanovich währte ja nicht so lange. Nach Iswas Dog hat er einen Flop nach dem nächsten gelandet und auch die Kritik hat ihn nicht geschont. Was ist da passiert? Warum konnte er an seine Erfolge nicht anknüpfen?
Ja, also einmal heißt es immer wieder, 1980 hat er sich ja in das Playmate Dorothy Stratton verliebt und die wurde dann von ihrem Ex-Freund umgebracht. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Aber Ich hatte es ja schon versucht zu erwähnen, es gab in seinen Filmen auch immer den nostalgischen Blick zurück auf das Hollywood der 30er Jahre. Und vielleicht wäre es ein Regisseur gewesen, der in dem Studiosystem besser hätte arbeiten können. Da waren die Fronten klar, da konnte man sich reiben, das waren andere Produktionsbedingungen. Und darüber hat er ja auch viel in seinem grandiosen Interviewbuch mit Orson Welles geredet, der auch immer gesagt hat, er sei eigentlich zu spät gekommen, er wäre im Studiosystem auch besser aufgehoben gewesen. Und es sind so tolle Interviewbücher, die er dann noch gemacht hat oder die tollen Audiokommentare bei den John Ford-Filmen. Also er war eigentlich immer ein Anachronist, sah auch ein bisschen so aus mit seiner Brille und seinem Seidentuch, hat aber immer für das Kino gekämpft und wir müssen mal sagen, er hat ja auch 4 Meisterwerke hinterlassen, also Paper Moon, ein Roadmovie durch die USA der großen Depression oder Iswas Dog, hat eine tolle Screwball-Comedy mit Ryan O'Neill und Barbara Streisand und da hat er gezeigt, dass er wie sein großes Vorbild Howard Hawks auch eigentlich in allen Genres zu Hause war.
Anke Lewicke über Peter Bogdanovich und Sidney Poitier. Beide sind in der vergangenen Woche gestorben. Pleasure ist der erste Spielfilm der schwedischen Regisseurin Ninja Thyberg und wurde vor einem Jahr beim Sundance Festival ziemlich gefeiert. Der Film bietet einen Blick auf die Pornobranche in Los Angeles und zwar aus weiblicher Sicht. Es geht um eine junge Schwedin, die in Los Angeles ein bekannter Pornostar werden möchte. Sie nennt sich Bella Cherry und erhält auch bald erste Aufträge.
Also Brian hier, dieser seltsame in die Jahre gekommene Mann, wird dich gleich ficken in deine süße 18-jährige, ganz frische Vagina. Und da es dein erstes Mal ist, wollen wir nach und nach sehen, dass es... Du weißt schon, du seinen Schwanz vielleicht ein bisschen zu groß findest und es am Anfang ein bisschen wehtut, aber okay, du es trotzdem geil findest. Sieh nicht so aus, als ob du leidest, aber tu ruhig ein bisschen so. Und daraus wird dann allmählich der totale Wahnsinn.
Ein Ausschnitt aus Pleasure. Bella Cherry merkt ziemlich schnell, dass sie nur aufsteigen kann in der Branche, wenn sie sämtliche sexuelle Fantasien bedient, auch jene, die Schmerz und Erniedrigung bedeuten. Sie lernt die Regeln und sieht sich doch immer wieder mit Demütigungen und Ausbeutung konfrontiert. Lust, Gewalt und Macht scheinen dem Business untrennbar verbunden. Ich habe mich mit der Hauptdarstellerin Sophia Kappel und mit der Regisseurin Ninja Thyberg unterhalten. Und Ninja Thyberg hat mir zunächst von ihrer langen Auseinandersetzung mit der Pornografie erzählt.
Mich interessiert das Thema seit vielen Jahren. Das hat angefangen, als ich 16 war und mir mein damaliger Freund einen Porno gezeigt hat. Ich war sehr naiv und unschuldig, was Sex anging. Und der Porno hat mich schockiert. Mir ist klar geworden, dass meine Erwartungen an Sex und die meines Freundes sehr unterschiedlich waren. Ich engagierte mich daraufhin in einer antipornografischen Aktivistengruppe. Aber je mehr ich mich damit beschäftigte, desto differenzierter wurde mein Blick und ich begann mich auch für feministische Pornografie zu interessieren. Denn ich fand, dass nicht der Sex im Film an sich als etwas Falsches betrachtet werden sollte, sondern dass das Problem eher im männlichen Blick und in der männlichen Dominanz besteht. Ich habe dann Gender Studies studiert und ein Essay über Pornografie geschrieben und mich für Pornografie jenseits des Mainstreams interessiert. Ich wollte mehr darüber wissen, wie Frauen in der Pornobranche auf ihren Beruf schauen und die Menschen hinter den Stereotypen kennenlernen. Ich habe erst einen Kurzfilm gedreht und bin dann nach L.A. gegangen, um mir alles mit meinen eigenen Augen anzusehen. 2014 bin ich das erste Mal nach Kalifornien gegangen für meine Recherche.
2014 was the first time I went to LA to start doing research in the porn industry.
2014, das war also 2 Jahre, nachdem eine neue Gesetzgebung in Kraft trat, die an Pornosets in Los Angeles County das Benutzen von Kondomen vorschrieb. Die Pornoindustrie verließ daraufhin, also nach 2012, teilweise Los Angeles oder ging in den Untergrund. Warum sind Sie dennoch nach Los Angeles gegangen?
That's the only place where there is like a an industry on a big scale. There's no industry at all in Sweden.
Das ist der einzige Ort, wo es eine Pornoindustrie gibt. In Schweden gibt es überhaupt keine Pornoindustrie. Und auch wenn viele Drehs, wie Sie sagen, von LA abgewandert sind, nach Miami und Las Vegas etwa, so liegt das Zentrum der Branche doch nach wie vor in Los Angeles. Und ich wollte die Pornografie untersuchen, die auf den großen Pornoseiten im Internet stattfindet. Diese Pornos entstehen nach wie vor zu 90% in Los Angeles.
And that porn is 90% shot in LA.
Sophia Kappel, was hat Sie an dem Film interessiert? Sie haben das Projekt ja ohne jegliche vorherige Schauspielerfahrung angenommen.
Ich weiß nicht, ob ich es Schicksal oder Zufall nennen soll, aber ich schätze mal, ich war zur rechten Zeit am rechten Ort. Ninja hatte lange nach einer Hauptdarstellerin gesucht. Wir trafen uns und ich traute ihrer Vision für den Film. Ich hätte mir gewünscht, dass es einen solchen Film in meiner Jugend gegeben hätte. Das hätte einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ich fand das einen wichtigen Film, vor allem für die junge Generation, und deswegen habe ich mitgemacht.
Made me feel like it was a really interesting and important thing to do.
Sie spielen Bella, eine Neue in der Branche. Bella kommt aus Schweden. Sie muss sich erstmal orientieren, aber sie lernt sehr schnell. Wie würden Sie die Spielregeln beschreiben, die Bella lernt?
Ich würde sagen, das Spiel heißt Patriarchat, denn ich glaube, die Strategien, die sie benutzt, ähneln denen von Frauen in anderen Branchen. Als junge Frau musst du in einer männlich dominierten Welt einfach Strategien entwickeln, um zu überleben. An einem Arbeitsplatz, wo 80% Männer arbeiten, musst du einen anderen Ansatz haben, als wenn 80% Frauen dort arbeiten. Ich glaube also, es geht bei Bella nicht um den besonderen Arbeitsplatz, sondern um das Patriarchat.
Am Set arbeiten größtenteils Männer, aber Bella wohnt mit anderen Frauen zusammen. Wie ist ihr Verhältnis zu ihnen?
Bella wird am Anfang des Films von Männern vor den Frauen in der Branche gewarnt. Das heißt, sie ist zunächst vorsichtig und misstrauisch. Die Frauen werden dann aber zu ihren guten Freundinnen, vor allem Joy. Diese Vorsicht ist für mich ebenfalls eine männliche Konstruktion. Im Endeffekt sind es die Frauen, die ihr helfen. Aber ja, am Anfang will Bella eher alleine sein, später dann lieber mit den Frauen.
Ninja, wie schon Sophia sagt, es geht um patriarchale Strukturen. Sie zeigen verschiedene Perspektiven der Menschen in der Branche. Die Frauen werden auch nie als Opfer dargestellt. Wie haben Sie diesen Kosmos entworfen?
Ja, es war mir wichtig, den Frauen eine Stimme zu geben und dass der Film loyal mit den Protagonistinnen ist und nicht auf sie herabschaut oder sie wie ein Objekt studiert. Ich glaube, wenn ich den Film vor meiner Recherche gemacht hätte, wäre er wohl sehr viel herablassender geworden. Denn am Anfang war ich überzeugt, dass ich alles besser weiß, dass ich mehr über patriarchale Strukturen weiß als die Frauen, die dort arbeiten. Ich glaubte, dass sie dort sind, weil ihnen das Wissen fehlte. Ich verstand dann ziemlich schnell, dass es anders war und dass ich ziemlich viel von ihnen lernen konnte. Es ist eine Frage der Perspektive. Statt Mitleid für die Frauen zu haben, kann man auch beeindruckt sein, wie sehr sie auf diesem Level mit patriarchalen Strukturen umgehen. Aus feministischer Sicht fand ich es interessanter, so heranzugehen und nicht zu denken, dass ich sie besser kenne als sie sich selbst.
As a feminist, that should be the way to approach other women and not think that you like know better than them about who they are.
Sie zeigen gleichzeitig aber auch, wie hart es ist, in der Branche zu überleben. Je mehr Bella in der Branche aufsteigt, desto schwieriger wird es auch. Desto mehr scheinen sich die Regeln ein bisschen zu ändern. Die Gewalt nimmt zu. Safe Words bedeuten nicht mehr so viel. Also das Signal, dass der Partner sofort aufhören muss. Wie stark nimmt der Druck zu, je bekannter man wird?
The more extreme and violent scenes.
Ich würde sagen, je gewalttätiger und extremer die Szenen werden, desto berühmter wirst du und desto mehr Geld verdienst du. Es gibt nicht viele Frauen, die solche Szenen drehen können. Der Film zeigt eine Situation, in der die Männer das Safe Word drastisch missachten. Aber im Allgemeinen ist es nicht so, dass Safe Words weniger bedeuten, je höher man steigt. Aber es gibt auf jeden Fall einen großen Druck, immer extremere Szenen zu drehen, denn dort steckt das Geld.
There's definitely big pressure of doing more and more extreme scenes, because that's where a lot of the money is at.
Sie zeigen auch sehr ausführlich, wie sich Bella auf ihre Pornodrehs vorbereitet, wie sie sich wäscht und welche anderen hygienischen Maßnahmen sie ergreift. Das hat fast etwas Dokumentarisches. Warum war es Ihnen wichtig, so viele Details zu zeigen, die die Arbeit an einem Pornoset ausmachen?
Und in dem Zusammenhang, warum haben Sie vor der Kamera, abgesehen von Sophia Kappel, ausschließlich mit realen Menschen aus der Branche gearbeitet?
Yes, I mean, for me this film is, it's a female gaze on exposing the male gaze. And a big part of the female perspective is showing everything that is going on outside of the traditional porn frame.
Für mich geht es um einen weiblichen Blick, der den männlichen Blick entlarven und bloßstellen soll. Ein wichtiger Teil der weiblichen Perspektive ist es, alles zu zeigen, was außerhalb des traditionellen Pornofilmrahmens stattfindet. Das bedeutet also auch zu zeigen, was der weibliche Körper verstecken muss, um diese männlichen Fantasien zu kreieren. Das kann sehr technisch sein und manchmal auch eklig, wenn die Frau zum Beispiel Analsex vorbereitet. Die ganze Reinigung ist das Gegenteil von dem eigentlichen Porno. Aber damit haben die Frauen, die in der Branche arbeiten, tagtäglich zu tun. Daher war es mir sehr wichtig, das zu zeigen. Und warum ich mit realen Menschen aus der Branche gearbeitet habe, ich wollte, dass alles realistisch und richtig ist. Das hat sich so entwickelt. Ich habe auch viele Schauspieler gecastet, aber ich habe ihnen die Szene nie wirklich abgenommen. Der Film ist ja zweierlei, ein Porträt der Branche sowie eine Allegorie auf das Patriarchat. Das heißt, alles, was Bella durchmacht, habe ich auch in irgendeiner Art und Weise erlebt als junge Frau, wenn auch nicht unbedingt in einem sexuellen Kontext.
Not necessarily in a sexual context, it's an allegory or a metaphor. Yeah, so those things were both important at the same time.
Die schwedische Regisseurin Ninja Thyberg und ihre Hauptdarstellerin Sophia Kappel über den Film Pleasure, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Nicolas Cage hat sich über mehrere Jahrzehnte einen äußerst vielschichtigen Ruf als Extremdarsteller erarbeitet. Ein Experte für obskure, exzentrische und zwanghafte Figuren, die auf der Leinwand mindestens einmal explodieren, schreien und alles um sich herum kurz und klein hauen. Zurzeit kann man Nicolas Cage, der gestern seinen 58. Geburtstag feierte, bei uns in dem kleinen Independent-Film Pig von Michael Sarnowski wiedersehen. Patrick Wilinski hat Pig für uns gesehen. Patrick, welche extreme Facette zeigt Cage denn in diesem Drama?
Er spielt zunächst einen Einsiedler irgendwo in den Wäldern von Oregon. Und das ist schon eine dieser extremen Figuren in dieser Abgeschottenheit. So eine typische Cage-Figur. Ich kann mir kaum einen anderen Schauspieler vorstellen, der das schon in den ersten Szenen besser spielen könnte, wie er da in der Hütte lebt, wie ein Waldmensch, fernab der Zivilisation. Fast allein übrigens, denn er hat ein sehr niedliches Trüffelschwein immer bei sich. Und mit diesem Trüffelschwein sucht er auch die Trüffel. Und ab und an merkt man, kommt da ein Mann mit einem Auto vorbei und diesem jungen Mann verkauft er diese Trüffel, der dann Portland und die Restaurants in Portland damit beliefert. Und dieses Schwein wird ganz am Anfang des Films Nicolas Cage gestohlen, sehr gewaltvoll übrigens. Und er, dieser Einsiedler, kehrt dann in die Stadt zurück, um sein Schwein zu holen. Und wir lernen dadurch erst kennen, was für ein Leben er zurückgelassen hat da in Portland. Und dass er einer der wichtigsten Köche und Restaurantbesitzer der Stadt war und wegen eines großen Schicksalsschlags sich aus dieser Welt extrem zurückgezogen hat. Und so wird dieser Film, der sehr roh und rau anfängt und auch daherkommt, auch visuell daherkommt, mit der Zeit zu einem, wie ich fand übrigens, sehr überraschend schönen und auch subtilen Drama über Traumata und die Hoffnung nach Schicksalsschlägen, ja, und über ein Trüffelschwein auch.
Es klingt irgendwie so, als wäre das ganze Projekt auf ihn und seine Persona zugeschnitten.
Ja, absolut. Also Cage ist in jeder Szene des Films zu sehen und er schleppt seinen wuchtigen Körper in diese Stadt so rein, wie ein Fremdkörper. Er selbst hat so einen dicken Bauch und so einen Zauselbart. Er spricht kaum, wenn, dann murmelt er nur da rein. Und in einer Szene, relativ am Anfang, wenn er Portland besucht, wird er bei einem illegalen Untergrundkampf verprügelt, nur um eine Information zu bekommen, wo das Schwein denn sei. Und er wischt sich seit diesem Moment das Blut nie ab und dieses Blut trocknet dann an seinen Schläfen und im Bart und genau so, unverändert läuft er durch den ganzen Film hindurch. Man sieht schon, da ist jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, in dem es brodelt, in dem es kocht. Aber das Ganze wird nie zu einem Rachedrama, obwohl man das in jeder Szene erwartet. Ja, also im Sinne von, wo ist mein Schwein, du Schwein? Diesen Satz erwarte ich von Nicolas Cage, kommt aber nicht. Das ist ein Film der stillen Emotionen, wo jede Figur innerlich das mit sich selber klären möchte. Und mittlerweile ist die Leistung von Nicolas Cage in diesem stillen, kleinen Independent-Film so bekannt geworden, dass er als einer der Kandidaten für eine Oscar-Nominierung gilt.
Wie kann man sich eigentlich diese Anziehungskraft von Nicolas Cage erklären? Denn wenn man sich die Figuren anguckt, dann sind es häufig nicht wirklich sympathische Figuren, die er verkörpert. Und die Filme, in denen er mitspielt, sind teilweise ziemlich trashig.
Ja, also ich erkläre mir das so, dass ja lange Zeit, gerade in den 80er, 70er Jahren, vor allem Robert De Niro so als Inbegriff der männlichen Wut galt. Also die Darstellung des Angry American Male. Die hat De Niro dann mit so Filmen wie Taxi Driver kultiviert und so emblematisch verkörpert. Und in dieser Tradition steht ja auch ein Cage. Nur ein Cage, der seine Karriere eher in den Ende der 80er begann und dann in den 90ern sehr bekannt geworden ist, konnte das nicht mehr so eins zu eins spielen, weil bei De Niro galt das ja immer so als politisch, als Ausdruck einer gewissen Zeit, einer Verlorenheit, Ende des Vietnamkrieges. Cage konnte diese Politik nicht mehr spielen und die 90er Jahre stehen ja für eine ganz andere Idee von Popkultur, von Postmoderne. Und es war bei ihm immer so ein surrealer Zugriff auf diese männliche Wut und damit auch ein surrealer Zugriff vielleicht auf die Gegenwart. Das hat man dann gesehen bei David Lynch, White at Heart. Ich finde es auch übrigens, wie man das sehen kann, in einem Drama Leaving Las Vegas, wofür er ja dann den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. Da spielt er ja ein Alkoholiker und das ist ein realistisches Drama. Es gibt aber Szenen, die in einer surrealen Überhöhung die Gewalt zeigen, die dieser Mann sich selber antut, indem Nicolas Cage sich selber Gewalt antut. Also so eine Art fleischgewordene Reizüberflutung. Das ist so seine Idee geworden. Und absurd ist, dass er dann ja nur für Abenteuerfilme gecastet worden ist und er trägt das nicht, weil er ist immer unsympathisch. Letztlich. Er ist vulgär und zu hart, dass er so eine Art Indiana Jones 3.0 werden konnte. Und deshalb ist er dann verschwunden in so obskure Genrefilme, die sich eine kultische Fangemeinde mit der Zeit aufgebaut haben. Aber ich finde, das unterscheidet ihn von anderen Schauspielern, die so in der Versenkung manchmal verschwinden, wie Steven Seagal oder so, dass er sich selber immer ernst nimmt und die Rollen auch ernst nimmt, die er spielt, auch wenn die Filme um ihn herum etwas doof sind. Und das zeichnet ihn aus, dass er sehr viel über Körper geht, über Bewegung. Es geht nie um psychologisches Einfühlungsvermögen, aber er ist extrem, aber unverwechselbar.
Er selbst hat seinen Schauspielstil vor 10 Jahren mal als Nouveau Shamanic, also sowas wie neu-schamanistisch bezeichnet. Jetzt hat er in einem längeren Interview betont, dass er sich gar nicht als Schauspieler bezeichnen möchte, sondern als Mime. Wie ist das einzuordnen? Was meint er damit?
Ja, also er kokettiert natürlich. Was ich aber interessant finde, ist, dass er seit Jahren schon immer zu verstehen gibt, dass er seinen Schauspielstil nicht wirklich als Method Acting versteht, was ja immer die dominierende Variante in amerikanischen Kino- und Serienspielen ist. Also du fühlst dich rein. Wenn im Drehbuch steht, friss Glas, dann frisst du wirklich Glas vor der Kamera. Und er will diesen Schmerz anders finden. Über ein schamanisches, introvertiertes Ritual, von dem man nie wirklich beschrieben hat, wie das konkret vor sich geht. Und ich meine, es ist schon interessant zu sehen, dass er sich da gegen einen Trend widmet. Es geht auch gegen das Klischee, dass gute Schauspielerei nur mit tollen, psychologisch nuancierten Dramen verkörpert wird. Also eine Meryl Streep geht da ja immer als so als Inbegriff des guten Schauspielers. Und er muss sich ja dazu irgendwie verhalten. So verstehe ich seine Aussagen. Ich finde es aber auch interessant, dass er jemand ist, der auch immer gerne betteln muss um Rollen. Er ist, glaube ich, der einzige Schauspieler, der seinen Onkel Francis Ford Coppola gebeten hat, im dritten Teil des Paten mitzuspielen. Und ich glaube, viele Schauspieler hätten gerne gestrichen werden wollen aus der Ensembleliste für diesen schrecklichen Film. Also man sieht da immer, im Cage-Portfolio ist alles mit dabei. Er möchte spielen. Er ist unterm Strich dann doch ein Method-Actor, aber es ist schön zu sehen, wie er versucht, sich da immer wieder rauszureden. Auch das in irgendeiner Form eine Rolle.
Im Frühjahr soll dann noch ein neuer Film mit Nicolas Cage rauskommen, The Unbearable Weight of Massive Talent. Da spielt er sich selbst. Es geht so um einen ehemaligen Superstar, eben Nicolas Cage, mit Schulden, eine Komödie. Wie passt das ins Cage-Portfolio?
Ja, es ist natürlich die Frage, wie sehr er sich mit diesem schamanistischen Ritual jetzt selber findet, um sich selber zu spielen. Es wird aber sehr toll zu sehen sein, wie der Blick von ihm als Schauspieler auf sich selbst als Person aussehen kann. Da verspreche ich mir sehr viel davon. Auch, dass man vielleicht etwas von seinem ausschweifenden Lebensstil mitbekommt, den er da parodiert. Er kauft ja permanent irgendwelche Schlösser in der Oberpfalz und Bermuda-Insel, die er dann wieder verkaufen muss, um eine Scheidung zu finanzieren mit einer Frau, mit der er nur 4 Tage verheiratet war. Also das Extreme in allen Auswirkungen werden wir da sehen. Und er spielt zurzeit ja wohl auch Dracula oder dreht gerade Dracula. Auch da will er wohl mit einer neuen Körperlichkeit dieser sehr bekannten Sagen- und Legendenfigur beikommen. Also Nicolas Cage ist immer noch gut beschäftigt und ich bin gespannt, was die Zukunft mit seinen neuen Filmen bringen wird.
Ja, also auf Dracula und The Unbearable Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Pig können wir jetzt schon sehen und zwar als Blu-ray oder digital über die gängigen Streaming-Dienste wie Amazon, Maxdome oder Sky. Das kleine Island mit seinen 361.000 Einwohnern hat es auf die Oscar-Shortlist für den besten internationalen Spielfilm geschafft. Mit einem Debütfilm. Lamb heißt der Film, stammt von Valdimar Johansson und läuft jetzt bei uns im Kino. Lamb ist ein eigenwilliges Werk, eine Mischung aus Horrorfilm und bizarrer Komödie. Mehr erzählt uns jetzt der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Herr Stiegelegger, es gibt im Film viele Tiere, die einen angucken, viele Schafe immer wieder, es gibt viel Landschaft und im Zentrum steht ein Bauernpaar, die Bäuerin gespielt von der Schwedin Noomi Rapace. Irgendwann kommt es zu einer Geburt und es braucht eine Weile, bis wir verstehen, dass es kein konventionelles Lamm ist, das da geboren wird. In welchem Kosmos bewegt sich dieser Film?
Lamb ist ein Film, der sich seiner kulturellen Identität extrem bewusst ist. Es ist also wirklich ein isländischer Film. Man sieht diese legendäre isländische Landschaft, diese weitläufigen Ebenen, aber auch Berge und das Verschneite, diese extremen Wetterverhältnisse. Und man erlebt, wie dort Menschen ein relativ einfaches, aber doch beschwerliches Leben als Bauern führen, als Schafzüchter in dem Fall. Und diese ganze Atmosphäre, also diese mythische Landschaft, die noch zusätzlich aufgeladen wird von folkloristischen Vorstellungen, von Wesen, die dort parallel zu den Menschen leben, die wird in diesem Film eben visualisiert und uns als Publikum nahegebracht.
Sie haben schon gesagt, der Film schöpft auch aus isländischen Mythen, Märchen, Folklore. Wie kann man sich denn diese isländische Mythenkultur vorstellen?
Island ist in gewisser Weise im europäischen Kontext ein besonderes Land, denn trotz der frühen Christianisierung haben sich dort heidnische Vorstellungen und Folkloren sehr lange bis heute gehalten und erfahren auch eine sehr große Akzeptanz. Also es gibt zwei wesentliche Strömungen. Das eine ist natürlich die nordische Mythensammlung, die Edda zum Beispiel und die Wikinger-Sagas, aus denen auch die Popkultur in Island immer wieder schöpft. Und andererseits für diesen Film besonders wichtig ist die Vorstellung, dass eben eine Art verborgenes Volk existiert. Das sind Trolle, Elfen und Zwerge, die als Huldu-Volk bezeichnet werden und denen man in der isländischen Kultur zum Beispiel huldigt, indem man Miniaturhäuser in die Landschaft baut, in denen diese Wesen dann besänftigt werden sollen, in einem friedlichen Zusammenleben gehalten werden sollen. Und das ist also quasi eine Durchdringung der Gegenwart, des Alltags durch solche mythischen und märchenhaften Vorstellungen, die wir sonst in Europa in dieser Form nicht finden.
Vielleicht hat sich jetzt auch schon so ein bisschen vermittelt, Lamb hat wirklich eine sehr, sehr eigene Tonalität. Wenn wir jetzt über Genre reden, wie würden Sie das einordnen? Kann man das überhaupt einordnen? Es spielt ja auch immer so ein bisschen ja, mit Horrorgenre-Elementen.
Der Film Lamb, das könnte man argumentieren, ist im Modus des Horrorgenres erzählt, denn er hat bestimmte Szenen, die in der Atmosphäre oder mit der Ikonografie des Horrorfilms arbeiten. Gleichzeitig gibt es aber einen sehr starken Fokus auf das Familienleben, also auf dieses Familienmelodram eines kinderlosen Ehepaars, das sich dann ein Ersatzkind quasi ja beschafft. Und gleichzeitig gibt es Fantasy-Elemente, denn das Vorkommen von solchen mythischen Wesen ist sehr typisch für das Fantasy-Genre. Also wir haben es hier mit einem Hybriden zu tun, der allenfalls in der in letzter Zeit vermehrt diskutierten Spielart des Folk-Horrors vielleicht einzuordnen ist. Also quasi Horrorfilme, die sich sehr stark auf die Folklore bestimmter Landschaften, bestimmter Länder auch beziehen.
Wenn man nochmal auf den Regisseur schaut, Valdimar Johansson hat bei Bellatar studiert, hat lange in Hollywood gearbeitet als Spezialeffektregisseur. Co-Autor des Films ist Jons, isländischer Dichter und Texter bei Björk. Björk selbst hat auch immer wieder als Schauspielerin gearbeitet und Filmmusik beigesteuert. Wie verquickt sind denn die isländische Popkultur und der Film?
Wenn man bedenkt, was für ein kleines Land Island ist, auch von der Gesellschaftsstruktur, dann ist offensichtlich, dass es hier ein sehr eng geknüpftes Netzwerk gibt von Kreativen, die sich gegenseitig beeinflussen, sich gegenseitig unterstützen und auch kennen. Also insofern ist es so, dass wenn man einer Person folgt, man stößt unmittelbar auf die weiteren Namen, die man da nennen kann. Das betrifft auch die Band Sigur Rós zum Beispiel oder Hilmar Örn Hilmarsson, der viel Filmmusik auch gemacht hat in diesem Kontext. Es ist so, dass Popkultur, ganz grundsätzlich die Kultur auf Island, sehr engmaschig zusammenarbeitet und zugleich auch das Ganze reflektiert in Filmen wie zum Beispiel Metalhead oder Neu Albinoi, die dann ja auch in deutschen Programmkinos eine Rolle spielten. Also all diese Dinge sind international mittlerweile wahrgenommen, aber betreffen relativ wenige Namen. Man müsste vielleicht noch den Komponisten des Films Lamb nennen. Das ist der Bruder von Hildur Gudnadottir, die ja mittlerweile auch Oscar-Preisträgerin ist. Also wir haben da ein sehr hohes kreatives Potenzial.
Wie hat es das kleine Land eigentlich geschafft, filmisch dann doch international so gut mit am Start zu sein?
Das liegt filmproduktionstechnisch daran, dass man dort einzigartige Landschaften hat, die mittlerweile ja auch von Hollywood-Blockbustern, George Clooney's The Midnight Sky ist natürlich dort gedreht, aber auch Zack Snyder dreht gerne dort, Justice League hat einige Szenen auf Island zum Beispiel inszeniert. Das ist die Wahrnehmung, die dieses Land erfährt durch die Einzigartigkeit seiner Landschaft. Gleichzeitig aber hat es eine eigene Filmkultur, die sich seit den 40ern zögerlich und seit den 80er Jahren dann doch nachdrücklich zumindest im Programmkino Bereich entwickelt hat und bestimmte Titel eben Children of Nature von Fridriksson zum Beispiel oder Neu Albinoi dann auch wirklich in die Wahrnehmung von Filmfans es geschafft haben. Und insofern ist Island wirklich kein Land, das man ignorieren kann mittlerweile.
Und derzeit kann man ein isländisches Werk im Kino sehen, Lamb, das Regiedebüt von Valdimar Johansson.
Top 5.
Das Gefühl, den Anfang des Jahres 2022 in Anbetracht steigender Corona-Zahlen wie eine Wiederholung von 2021 zu erleben, liegt irgendwie nahe. Das Gefühl einer Zeitschleife. Aber es gibt auch die Hoffnung, dass das Murmeltier bald nicht mehr jeden Morgen grüßt. Vielleicht deutet sich ja langsam das Licht am Horizont an, wenn der Winter seinen Zenit überschritten hat. Aufbruch zu neuen Ufern und einer Post-Pandemie-Ära. Hartwig Tegler hat in seiner Top 5 das Kino befragt und sich dort nach Neuanfängen umgesehen.
Lust auf einen Film?
Statt auf das Ende des Alten zu warten, fangen wir ein neues Leben an.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Man lernt nie aus. Von Nancy Myers, 2015.
Ben, Witwer, ist seinen Ruhestand leid. Altwerden ist eben nichts für Feiglinge. So bewirbt sich der Rentner bei einem E-Commerce-Modeunternehmen für ein, nun ja.
Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren?
Wenn ich 80 bin.
Für einen unbezahlten Job, in dem die jugendlichen Chefs Ben einige Geduld abfordern.
Sie haben es drauf, Ben. Gratuliere, Sie sind Praktikant.
Ben Robert De Niro wagt seinen Neustart und wickelt wie nebenbei mit Bodenständigkeit und Empathie alle Digital Natives um die Finger. Dem erliegt vor allem Jules, die CEO, Anne Hathaway, die ihrerseits mit ihrem Ehegatten, ach sie, am Ende auch einen Neuanfang wagt. Unterm Strich sticht Lebensweisheit jede neoliberale Selbstoptimierung aus. Ein Märchen? Naja, kommt mal ins Alter, liebe junge Menschen. Apropos Empathie.
Platz 4. Jerry Maguire, Spiel des Lebens. Von Cameron Crowe, 1996.
Was war aus mir geworden? Noch so ein Aasgeier im Anzug?
Eine rhetorische Frage, keine Frage. Das genau ist aus dem Sportmanager Jerry Maguire, Tom Cruise, geworden. Er schreibt nun ein Pamphlet gegen Unehrlichkeit in der Branche, fliegt deswegen aus seiner Agentur und muss ums Überleben kämpfen in seiner neuen, einer kleinen. Und während er eine neue Karriereleiter, authentisch, ehrlich, hinaufklettert, geht seine Ehe in die Brüche. Jerry rappelt sich auf.
Wir leben in einer zynischen Welt.
Bis er bereit ist zum letzten großen Satz und zum klassischen filmischen Neuanfang.
Du vervollständigst mich.
Sei still. Du hattest mich schon nach dem Hallo.
Kitschig, ja sicher. Und noch eine Schippe Kitsch drauf. In Jerry Maguire ist Ricky Lee Jones zu hören mit ihrem Song Horses und den Zeilen Wir werden auf den Pferden reiten, eher hoch in den Himmel, kleiner Liebling. Und wenn du fällst, hebe ich dich auf. Aufheben lassen. Oder Variante selber aufstehen.
Platz 3. The Descendants von Alexander Payne, 2011.
Die Frau des Anwalts hatte einen Unfall, liegt im Koma. Matts Probleme, George Clooney spielt ihn, als alleinerziehender Vater sind fast zu vernachlässigen angesichts dessen, was seine 17-jährige Tochter,
du hast wirklich keine Ahnung, oder?
Ihm um die Ohren haut.
Das heißt, du hast sie mit einem Mann erwischt.
Er hatte seine Hand an ihrem Arsch.
Damit Matt nach diesem Desaster ein Neuanfang gelingen kann, muss er in die Abgründe seiner Familie blicken, soll heißen per aspera ad astra, durch die Schwierigkeiten zu den Sternen. Die Schwierigkeit liegt für diesen Mann in der Versöhnung, die es eben nicht für lau gibt. Am Ende darf die Versöhnung, sein. Und zwar so. Vater und Töchter sitzen auf dem Sofa, schauen die Reise der Pinguine. Und zugedeckt haben sie sich mit der Decke vom Sterbebett der Ehefrau und Mutter.
Platz 2. Brooklyn. Eine Liebe zwischen zwei Welten von John Crowley, 2015.
Aufbruch in die neue Welt 1951. Eilish emigriert aus Irland in die USA. Gelungener Neuanfang hier gleich zu Beginn? Ja, vielleicht. Der irische Pater in Brooklyn verschafft Eilish Arbeit.
Wir brauchen irische Mädchen in Brooklyn.
Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr ein irisches Mädchen in Irland sein will.
Neuanfang und der Kontrapunkt. Heimweh. Eilish geht zurück nach Irland, um dann doch wieder in die USA zurückzukehren. Die Veränderung, die dem Neuen innewohnt, hat ihren Preis, kann Schmerz bedeuten. Davon muss die Aufbruchsgeschichte natürlich auch erzählen, wenn sie ernst genommen werden soll.
Platz 1. Oben von Pete Docter, 2009.
Kann ich Ihnen irgendwie...
Danke, aber ich brauche keine Hilfe.
Miese Laune im Alter hat ihre Genesis im lebenslangen Verpassen von Chancen, Ideen, Träumen. Die Folge? Physisches wie psychisches Festsitzen. Der alte Karl sitzt fest in seinem Haus und in den Erinnerungen seines Lebens mit Ellie, wo das gesparte Geld für den Traum, das Haus an den Paradise Falls in Südamerika, immer wieder für anderes draufging. Ellie stirbt, Karl soll ins Heim. Und dann flieht der alte Mann. Und zwar mit seinem Haus, das er mit Hunderten, ach was Tausenden von Luftballons zum Fliegen bringt. Die Richtung, klar, Paradise Falls, Südamerika. Da wird nach vielen Abenteuern das Haus dann landen. Betörendes Animationsmärchen über einen Aufbruch. Ja, aber wie groß ein Neuanfang ist oder wie klein, nun, das entscheiden die, die ihn unternehmen. In jedem Fall hilft das gegen Altersgrießgrämigkeit.
Die Top 5 über Neuanfänge von Hartwig Tegler. Ich bin Susanne Burg.